Heute ist Montag, der 6. Juli. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen ein starkes Comeback der Tech-Werte. Die Wall Street hofft, dass Samsung Electronics am Dienstag starke Zahlen meldet. Honhai und Kioxia haben sich bereits positiv zu dem Nachfrageumfeld geäußert. Das Gleiche hören wir von dem CEO von ARM. Wir haben außerdem eine Kaufempfehlung von AMD, von Goldman Sachs. Hier werden auch die Kursziele angehoben bei SpaceX. Die Aktie wird ab diesem Dienstag im Nasdaq 100 aufgenommen. CNBC rechnet mit 2,3 Milliarden Dollar an Aktienkäufen durch passive ETFs, die diesen Wert nun aufnehmen müssen. Ansonsten wird die Woche relativ ruhig. Wir warten vor allen Dingen auf den Startschuss der Berichtssaison in der nächsten Woche mit den Banken und mit den Zahlen von ASML. So, einen schönen guten Morgen. Jetzt wieder aus New York, New Jersey. Und am Start mit einem Nasdaq, der deutlich zulegen kann in der ersten Handelswoche des zweiten Halbjahres. Wir haben sehr viele bullische Kommentare, Samsung Electronics, Honhai, Kioxia. Wir haben eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs zu AMD, Corning ebenfalls auf den Empfehlungslisten der Bank of America heute Morgen. Und wir sehen einige positive Kommentare zu Meta. JP Morgan betont, dass die Sorge um überschüssige Rechenkapazitäten, die ja vermutlich vermietet werden sollen, so, jetzt habe ich's, dass diese Sorgen übertrieben seien. Ich gehe gleich nochmal im Detail darauf ein. Es ist vor allen Dingen der Nasdaq, der heute zulegen kann. Und SpaceX wird hier mit im Fokus stehen, denn ab morgen wird SpaceX ein Teil im Nasdaq 100 sein. CNBC schätzt, dass passive ETFs etwa 2,3 Milliarden Dollar in Aktien kaufen müssen. Bedeutet, an anderer Stelle müssen eventuell Aktien verkauft werden. Das kann also für Verschiebungen sorgen, aber die Aktien von SpaceX sollten davon heute zumindest leicht profitieren. Die Aktie ist vorbörslich auch minimal mit auf der Gewinnerseite. So, jetzt gehen wir mal schrittweise durch den Handelstag durch. Wir sehen einen weiteren Abverkauf bei Öl, nachdem die OPEC Plus, wie man erwartet hatte, tatsächlich trotz des Einbruchs der Ölpreise die Förderquoten weiter anhebt. Öl also runter, die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen weiterhin erstaunlich klebrig, aber insbesondere nach den Arbeitsmarktdaten müsste eigentlich der Druck auf die langlaufenden Renditen zunehmen mit einem möglichen Abverkauf der Renditen in den kommenden Tagen. Durchaus denkbar, dass Marktteilnehmer jetzt erstmal Wirtschaftsdaten abwarten. Also heute um 16 Uhr eurer Zeit wird der ISM der Dienstleister gemeldet. Da wird die Preiskomponente auch eine wichtige Rolle spielen. Und dann nächste Woche die US-Verbraucherpreise. Aber diese Kombination aus einem Arbeitsmarkt, der im Mai und Juni an Dynamik verloren hat, gekoppelt mit einem so starken Rücklauf der Energiepreise, beides müsste die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen eigentlich nach unten ziehen. Und vor allen Dingen erstaunlich, dass die Wall Street immer noch 30 Basispunkte Zinsanhebung für dieses Jahr einpreist. Auch hier würde ich mal vermuten, dass in den nächsten Wochen, dass wir eher von einer Zinsanhebung Richtung unverändert bis einer Zinssenkung zurückpendeln. Das müsste eigentlich dafür sorgen, dass die Renditen am langen Ende mit nach unten laufen. Das würde die Wall Street natürlich auch dementsprechend stützen. Und heute in meinen Wall Street Memos für die Abonnenten von 360wallstreet.de bin ich mal im Detail darauf eingegangen, warum die Chance im zweiten Halbjahr vor allen Dingen bei einer stärkeren Diversifizierung liegt. Innerhalb der Tech-Werte genauso wie in anderen Segmenten des Marktes. Und ich finde eine Zahl wirklich sehr interessant. Im Mai haben nur etwa ein Viertel der Aktien im S&P 500 besser performt oder outperformt. Im Juni lag die Quote schon bei fast 72%. Also eine deutliche Ausweitung der Marktbreite. es sind jetzt auch andere Sektoren außerhalb des Tech-Universums, die anfangen zu laufen. Und die Jahresperformance im S&P 500 seit Jahresauftakt, die HSBC schätzt, dass 87% der Performance rein durch die Tech-Werte geleistet wurde. Auch hier betont man, die Marktbreite im zweiten Halbjahr dürfte sich verbessern. Und letzte Woche hat auch Morgan Stanley europäische Aktien aufgestuft und sieht hier weiteres Potenzial im zweiten Halbjahr. Wenn man mal drüber nachdenkt, Europa wird natürlich besonders stark getroffen durch den Iran-Krieg und durch die hohen Ölpreise, die jetzt senkrecht in den Boden gerammt werden. Man könnte fast die Frage in den Raum stellen, ob das nicht sogar ein bisschen zu stark nach unten läuft. Wie dem auch sei, wird Europa natürlich hier stärker profitieren als letztendlich gesehen die Vereinigten Staaten. Europa wird hier auch stärker getroffen durch die höheren Energiepreise. Das Ertragswachstum müsste hier also eigentlich auch eher mit an Dynamik gewinnen und die Bewertungsniveaus in Europa, das war die letzten Jahre natürlich schon immer so, sind im Vergleich zu Wall Street auch niedriger. Also Diversifizierung, eine breitere Aufstellung im zweiten Halbjahr, das könnte letztendlich der Aufhänger sein, was nicht bedeuten muss, dass der Tech-Sektor deshalb deutlich schlechter läuft. Man muss nur sehr stark unterscheiden, auf welchen Bereich man setzt. Wenn man sich die Hyperscaler anschaut, hier das Argument von Goldman Sachs, dass der starke Rücklauf, die Magnificent Seven haben im Juni im Schnitt etwa 9% verloren, dass dieser starke Rücklauf im Zuge der Berichtssaison relativ schnell wieder wettgemacht werden könnte, wenn man zeigt, dass die KI-Investitionen auch mit Umsatzwachstum einhergehen. Ich würde mal vermuten, dass wenn die Hyperscaler anfangen würden, ein Zenit der Investitionen zu signalisieren, dass natürlich in erster Linie die Aktien der Hyperscaler profitieren, in der Hoffnung, dass sich der Cashflow dann letztendlich gesehen wieder erholt. So, aber nichtsdestotrotz, die Aktien der Halbleiterwerte, also die Überflieger im Prinzip im Tech-Sektor, haben diese Woche sehr gute Karten. Vor allen Dingen, wenn man sich die Kommentare heute mal anschaut und auch die Ereignisse, die im Wochenverlauf noch alle anstehen werden. Insgesamt wird diese Woche im Vergleich zur kommenden Woche recht ruhig ausfallen. Wir haben, wie gesagt, SpaceX, die ab morgen den Handel im Nasdaq 100 aufnehmen werden. Wir haben bei den Ergebnissen aber diese Woche keine wirklich großen Highlights. Pepsi, Donnerstag vor der Opening Bell und dann Delta Air am Freitag nach dem Closing. Und insbesondere bei Delta Air, wie auch im Flugzeugsektor insgesamt, ist der Optimismus stark ausgeprägt. Wir haben auch heute hier wieder positive Analystenkommentare. Wir haben den ISM der Dienstleister heute, wir haben das Sitzungsprotokoll der Notenbank, aber die wirklich spannenden Themen kommen erst in der kommenden Woche. Nächste Woche fällt der Startschuss der Berichtssaison mit den Ergebnissen der Großbanken. Die müssten überwiegend gute Zahlen melden, das gleiche aus der Kreditkartenindustrie. Wir haben dann die Zahlen von ASML, wir haben die Zahlen von Taiwan Semiconductor anstehen und wir haben morgen bereits die Zahlen von Samsung Electronics. Und wenn man sich hier die Kommentare vorbörslich mal anschaut, Samsung Electronics laut Bloomberg, hier rechnet die Wall Street mit einer deutlichen Steigerung des Ertrags pro Aktie im Vorjahresvergleich. Das gleiche auch beim Umsatzwachstum. Und insgesamt müsste Samsung Electronics also diesen Gedanken, dass das Wachstum eben auch langatmig sein wird, nochmal untermauern. Das heißt, den Auftrieb, den wir heute bei diesen Werten sehen, könnte sich durchaus auch noch etwas verlängern. Und wir haben auch Medienberichte, dass Meta mit Samsung Electronics über die Produktion eines eigenen AI-Chips diskutiert. Übrigens das Gleiche liest man heute auch von Anthropic. Auch hier spricht man mit Samsung über die Produktion eigener AI-Chips. Also Samsung Electronics dürfte morgen bullish sein. Wir haben Kioxia, die am Freitag unter Druck standen, aber auch Rückenwind haben. Man rechnet hier jetzt nach der Notiz im Topics, dass passive ETFs über 19 Milliarden Dollar dieser Aktie kaufen werden. Und bei der Nachrichtenagentur Nikkei liest man, dass die AI-Nachfrage extrem stark sein. SK Hynix, da sind wir wieder in Südkorea gelandet. SK Hynix und Samsung Electronics ist ja im Prinzip der Kospi oder macht zumindest mal die Performance des Kospi aus. Und hier haben wir jetzt an diesem Montag den Startschuss der ADRs hier im US-Aktienhandel. Und man hofft, auf diesem Weg 28 Milliarden Dollar an Kapital aufzutreiben. So, und die positiven Nachrichten in dem Sektor brechen damit nicht ab. Wir haben den CEO von ARM, der sich zu CPUs zu Wort meldet und sagt, die Nachfrage ist off the charts. In anderen Worten, die Nachfrage ist nicht zum Mond, sondern zum Mars. Vor allen Dingen der Aufstieg von Agentic AI würde die Nachfrage in diesem Segment erheblich anfachen.
Werbung.
Ja, beim Trading an der Börse gibt es ja nun immer Bewegung. Wie man darauf reagiert, well, das ist die eigene Entscheidung. Und gerade aktive Trader wissen, bei jeder Entscheidung zählt nicht nur, was man handelt, sondern auch wie und wo man handelt. Es braucht die richtigen Funktionen. Denn was bringt jetzt der richtige Trade, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen? Genau da setzt mein heutiger Werbepartner an, TradeGate Direct. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt, also für Anleger, die direkten Marktzugang, Kontrolle und Transparenz wollen. Ihr handelt dort direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, ohne Intermediäre. Gerade in volatilen Märkten ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen, detaillierte Performanceberichte und ein wirklich breites Angebot an handelbaren Wertpapieren. Und das Trading selbst ist dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Was ich persönlich spannend finde, TradeGate Direct wurde von Börsenprofis gebaut für aktive Trader mit Fokus auf professionelle Infrastruktur und präzise Ausführung. Wer sich das genauer anschauen will, ein Depot könnt ihr in wenigen Minuten eröffnen. Den Link zu TradeGate Direct findet ihr wie immer in den Shownotes. Tja, also sehr viele Schlagzeilen in dem Sektor. Anthropic laut The Information diskutiert also die Produktion eigener AI-Chips. Man befindet sich in anfänglichen frühen Gesprächen mit Samsung Electronics. Im Gegensatz zu OpenAI, das ist ja eine Spekulation, die wir seit einigen Wochen im Markt haben. Erst letzte Woche konnten wir wieder lesen, OpenAI überlegt, bis zu 5% Anteile an die Regierung zu verschenken, quasi, um auch in der Gunst Washingtons zu stehen. Wir haben Meldungen von Reuters, dass Anthropic in diesem Zusammenhang nicht mit dem Weißen Haus gesprochen hat. Also Anthropic scheint diesem Pfad nicht zu folgen, aber warten wir mal ab, was OpenAI hier letztendlich gesehen tun wird. Ansonsten liest man bei der Financial Times, dass Anthropic die Daumenschrauben in Richtung China weiter anzieht, nachdem laute interner Kritik von Anthropic chinesische Firmen anscheinend versucht haben, die Modelle von Anthropic zu stehlen, zu klauen quasi. Jetzt will man also den Zugang zu diesen Modellen für chinesische Firmen zu restriktiver umzusetzen. Ja, Alibaba hat jetzt wiederum den Mitarbeitern verboten, Claude Code zu verwenden. Und im Zusammenhang mit der Möglichkeit von Claude Code chinesisch basierende Nutzer zu identifizieren. Ne? Also das ist jetzt nicht wirklich überraschend, dass dieser Kampf in Sachen AI zwischen China und Amerika sich immer weiter zuspitzt. Die Nachrichtenlage zeigt dir sehr schön, wie sich das immer mehr abzeichnet. So, Honhai hat auch bekannt gegeben, dass die Umsätze im zweiten Quartal weitaus höher waren, als man erwartet hatte, aufgrund der starken AI-Nachfrage. Wir haben Meldungen von Microsoft, dass man jetzt den Bereich Consumer und Enterprise von dem Copilot-Chatbot zusammenlegen wird, um ein stärkerer Wettbewerber zu sein gegenüber Claude und ChatGPT. Das berichtet The Information. Wir haben ansonsten Amazons Leo, das ist quasi der Satellitenservice von Amazon, soll der Konkurrent sein zu Starlink von SpaceX. Und hier liest man heute bei Bloomberg, dass man jetzt anfangen wird, Breitbandservice für Kunden anzubieten gegen Jahresende, nachdem man 29 Satelliten am Donnerstag vergangener Woche quasi im All platziert hat. Da werden also die Telekom-Werte wieder mit im Fokus stehen, wobei heute insbesondere die Aktien von T-Mobile bei Analysten auf den Kaufempfehlungslisten stehen. Hier sei die Reaktion aufgrund der Sorge um zunehmenden Wettbewerb übertrieben. Das greife ich aber gleich nochmal auf. Ja, Nvidia wird spannend heute Morgen, ob die Aktie tatsächlich profitieren kann von dem großen Comeback der AI-Werte. Ich will mal ganz kurz schauen, was die Aktie hier vorbörslich macht. Unverändert, plus von 0,2%. Und das liegt an Medienberichten. Und zwar berichtet CNBC, Semi Analysis und Bloomberg, dass Nvidias Kyber NVL 144, die nächste Generation des AI-Rack-System, verspätet auf den Markt, kommt möglicherweise erst im Jahr 2028 aufgrund von Herstellungsproblemen. Das berichtet Semi Analysis. Und NVL 576, für alle von euch, die im Thema stecken, sollen möglicherweise auch Verspätungen sehen. Das könnte laut Semi Analysis den Wettbewerbern AMD und Googles TPUs in die Karten spielen. Hier könnten die Wettbewerber also die Gelegenheit nutzen, um Marktanteile auszuweiten. Ansonsten hatten wir am Freitag letzter Woche, am Donnerstag vielmehr, Freitag war ja Feiertag bei uns, ein Comeback bei den Aktien von Apple. Und man kann das im Nachhinein natürlich immer schön begründen. Wir lesen heute Morgen, dass das mit zwei Dingen zusammenhängt. Zum einen, weil man im Weißen Haus Stimmung dafür macht, DRAM aus China zuzulassen zur Verwendung in Technologie aufgrund der Engpässe, der Angebotsengpässe im DRAM-Sektor. Bin ich mal wirklich gespannt, ob Trump da einlenken wird. Schwer vorzustellen, muss ich sagen. Aber gut, das ist ein Teil der Spekulation. Und die Nachrichtenagentur Nikkei hat ansonsten auch letzte Woche berichtet, dass Apple vorhat, eine ganze Reihe von iPhone-Modellen im nächsten Quartal auf den Markt zu bringen, um mehr Marktanteile zu ergattern, inklusive dieses faltbaren iPhones. Ich will nochmal Meta aufgreifen, weil die Kursverluste, die wir letzte Woche gesehen haben an der Wall Street, hing ja mit der Meldung zusammen, dass Meta also vorhat, überschüssige Rechenkapazitäten quasi an Dritte weiter zu vermieten. JP Morgan hatte anfangs noch gesagt, lieber wäre es uns, wenn Meta hauseigene AI-Produkte hätte, mit der die eigene Rechenkapazität ausgelastet wird. Also man hatte so ein bisschen die Sorge, dass diese Überinvestitionen bei Meta jetzt dazu führen, dass man die Kapazitäten vermieten kann. Aber da wird heute ordentlich gegengerudert. Und zwar berichtet auch hier Semi Analysis, dass die jüngsten Sorgen um den Einstieg von Meta in den Neocloud-Bereich überzogen seien. Nummer eins, Meta würde weiterhin sehr aggressiv in den Ausbau von Kapazitäten investieren. Die CapEx-Investitionen für 2027 dürften schockierend hoch ausfallen. Also in anderen Worten, die AI-Infrastrukturwerte werden hier weiterhin profitieren. Und der zweite Faktor, hat weiterhin ausreichend AI oder Rechenkapazitäten, um die eigenen Modelle zu nutzen. Nur nutzt man in der Zwischenzeit die Gelegenheiten, die Kapazitäten anderweitig auszubauen, also zu vermieten. JP Morgan hat sich hier auch zu Wort gemeldet und sagte, beim Meta handelt es sich bei den Vermietungen um ältere Nvidia H100 und A100 Systeme. Das ist ein Zeichen, dass man Monetarisierung älterer Hardware nutzt, während die Nachfrage nach den neuesten Grafikprozessoren der neuesten Generation unverändert hoch bleibt. Das sieht man übrigens auch daran, dass Meta immer noch Kapazitäten bei Google Cloud nachfragt und dass Meta also nicht nur bei Google Cloud, sondern auch bei Crusoe über 1,6 Gigawatt AI-Kapazität einkauft. Also in anderen Worten, auch hier gibt man jetzt letztendlich gesehen Entwarnung. Das ist einer der Faktoren, weshalb der AI-Sektor insgesamt also heute Rückenwind hat. Ja, also die gute Nachrichtenlage jetzt zum Wochenauftakt nimmt hier kein Ende und könnte also den Sektor heute mit anfachen. Ihr wisst, Ecolab ist an SpaceX beteiligt. Die Guidance für dieses Jahr wurde jetzt aktualisiert. Man muss sagen, ich muss mal ganz kurz schauen, was die Aktie macht, weil die Guidance lag unter den Erwartungen des Marktes und die Aktie ist unlängst sehr gut gelaufen, heute aber trotzdem unverändert. Und zwar geht man jetzt davon aus, dass in diesem Jahr 2026 der Ertrag pro Aktie bei $8,03 bis $8,23 liegen wird. Und bisher wurde ein Ertrag von $8,43 bis $8,63 angepeilt. Da geht es aber in erster Linie um Non-Cash-Amortisierungen und Finanzierungskosten. Insgesamt ist der qualitative Ton, also zur eigentlichen Geschäftslage und zur Nachfrage in Sachen AI und Computing, immer noch ausgesprochen positiv. So, ich will jetzt zum Schluss nochmal Uber ansprechen. Wir haben hier heute Morgen nicht nur negative Analystenkommentare, sondern auch einen Bericht in der Financial Times, dass die Übernahme von Delivery Hero doch einige Herausforderungen mit sich bringt, nachdem der größte Aktionär von Delivery Hero, Prosus, in Erwägung zieht, die Anteile an Delivery Hero selber auszuweiten. Und es gibt letztendlich gesehen auch Widerstand seitens der Regulatoren aus der EU. Also der Deal könnte nicht so sicher sein, wie letztendlich gesehen einige erwartet hatten. Und wir haben heute Morgen hier auch noch negative Analystenkommentare von Wells Fargo. Das Kursziel wird minimal gesenkt auf $100 von $102. Das wäre schön. Die Aktie ist bei 74. Immer noch ein wuchtiges Kursziel. Und die Aktie wird auch immer noch zum Kauf empfohlen, was bedeutet, dass der Analyst hier letztendlich gesehen ziemlich daneben gelegen hat. Man geht davon aus, dass die anstehenden Quartalszahlen insgesamt solide ausfallen werden und die Guidance, die Aussichten letztendlich auch. Wie dem auch sei, dürften die Bedenken, dass der Wettbewerb durch autonomes Fahren, also Robotaxis, zunimmt, dadurch nicht wirklich entkräftet werden. Man braucht zuerst klare Zeichen, dass Uber durch diesen Trend nicht untergraben wird. Also eine etwas merkwürdige Kaufempfehlung, muss man sagen. Und wie gesagt, die Aktie ist vorbörslich auch auf der Verliererseite. Wir haben auch leicht negative Kommentare heute Morgen zu DoorDash. Die Aktie hat es auch nicht gerade leicht gehabt und ist heute Morgen mit auf der Verliererseite. Auch hier hat sich Wells Fargo zu Wort gemeldet, das Kursziel minimal gesenkt auf $199. Wir sind bei 189. Die Aktie wird hier nur mit Halten eingestuft. Das zweite Quartal, was die Kernauftragslage betrifft, dürfte stabil ausfallen. Aber es gibt immer noch Bedenken, was das Bruttoauftragsvolumen betrifft und das Wachstum in diesem Segment. Und es ist zwar sehr reizvoll, bei der Aktie zuzugreifen. Der Wert performt 26% schlechter als der Nasdaq 100 seit Jahresauftakt. Aber hier gilt das Gleiche wie bei Uber. Die anstehenden Quartalszahlen dürften nicht ausreichen, um die Bedenken bei dieser Aktie auszuräumen. Da bleibt man also letztendlich gesehen doch auch ein bisschen zurückhaltend. So, jetzt kommen wir mal zu den positiven Analystenkommentaren. Wir haben also AMD, Goldman Sachs hebt das Kursziel an auf $640, ist hier optimistisch gestimmt. Die Bank of America hebt das Kursziel von Corning auf $243 an. Bleibt auch bei einer Kaufempfehlung. Die Aktie ist im Zuge des Rücklaufs der AI-Werte auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Heute sehen wir die Aktie mit auf der Gewinnerseite. Das positive Sentiment, die positive Stimmung zu der Aktie wird angefacht durch das sehr starke Wachstum im Bereich Glasfaseroptik, im Optical-Bereich und durch den Ausbau von AI-Infrastruktur. Hier sei Corning also ausgesprochen gut positioniert. IBM wird heute Morgen auch mit einem Plus eröffnen, dank der Bank of America. Hier steigt das Kursziel auf $330. Und man geht davon aus, dass die Aussichten auf der Umsatzseite für das Fiskaljahr 2026 und für den frei verfügbaren Cashflow bei den Aussichten, dass beides letztendlich angehoben wird. Zum einen durch die vor langer Zeit übernommene Red Hat und weil man Fortschritte macht in Sachen Software- und Infrastrukturwachstum. Abgesehen davon, langfristig gesehen, der Quantum Computing-Bereich bei IBM bleibt interessant.
Werbung.
Ja, beim Trading an der Börse gibt es ja nun immer Bewegung. Wie man darauf reagiert, well, das ist die eigene Entscheidung. Und gerade aktive Trader wissen, bei jeder Entscheidung zählt nicht nur, was man handelt, sondern auch wie und wo man handelt. Es braucht die richtigen Funktionen. Denn was bringt jetzt der richtige Trade, wenn die Rahmenbedingungen nicht passen? Genau da setzt mein heutiger Werbepartner an, TradeGate Direct. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt, also für Anleger, die direkten Marktzugang, Kontrolle und Transparenz wollen. Ihr handelt dort direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, ohne Intermediäre. Gerade in volatilen Märkten ist das ein ganz wichtiger Punkt. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen, detaillierte Performanceberichte und ein wirklich breites Angebot an handelbaren Wertpapieren. Und das Trading selbst ist dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Was ich persönlich spannend finde, TradeGate Direct wurde von Börsenprofis gebaut für aktive Trader mit Fokus auf professionelle Infrastruktur und präzise Ausführung. Wer sich das genauer anschauen will, ein Depot könnt ihr in wenigen Minuten eröffnen. Den Link zu TradeGate Direct findet ihr wie immer in den Shownotes. So, last but not least, Taiwan Semiconductor, bei vielen von euch sicherlich schon im Tech-Sektor seit Jahren unter den Favoriten. Die Citigroup glaubt, die nächsten 30 Handelstage könnten sehr gut verlaufen für die Aktie. Kaufempfehlung für den Wert. Man geht da davon aus, dass die Aktie von dem Analystentag, der am 16. Juli stattfinden wird, profitieren wird. Und man erwartet, dass das Umsatzwachstum die Ziele für das Jahr 2026 und die langfristigen Umsatzziele auf dem Analystentag erneut angehoben werden. Also die Stimmung zu dem Tech-Sektor und zu den AI-Werten bleibt hier optimistisch. Wir haben außerhalb des Tech-Sektors noch T-Mobile im Plus, die Bank of America sieht den Wert bei $220. Die Aktie wird von Halten jetzt auf Kaufen aufgestuft. T-Mobile, genauso wie AT&T und Verizon, sind sehr stark zurückgelaufen aufgrund dieser Berichte in den letzten zwei Wochen. SpaceX will in den Mobilfunkbereich einsteigen für die USA und der Breitbandbereich natürlich auch Big Business für Starlink, gleichzeitig dann Leo von Amazon, die da auch rein wollen. Die Bank of America sagt, dass insbesondere die Aktien von T-Mobile überreagiert hätten, weil man unter anderem in Sachen Breitband die wenigste Konkurrenz quasi aus dem Weltall bekommt, um es mal vereinfacht auszudrücken. Da sind die Konkurrenten AT&T und Verizon eventuell stärker getroffen. Man ist auch, hat mehr Flexibilität bei dem Pricing des Mobilfunkservice. Und ich kann euch gleich mal eins sagen, ich bin T-Mobile-Kunde. Und T-Mobile hat mal so ganz nebenbei die monatlichen Gebühren pro Leitung mal wieder angehoben um $6. Ich muss sagen, ich zahle jetzt $126 im Monat für meine Mobilfunkleitung mit T-Mobile. Ich empfinde das schon als relativ viel. Fairheitshalber muss man dazu sagen, dass ich den internationalen Plan auch habe. Als Deutscher, der viel im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, lohnt sich das durchaus. Aber die Tatsache, dass T-Mobile hier die Preise angehoben hat, das müsste dann eigentlich dem Wert, wenn das nicht zu einer Flucht von Kunden führt, zu anderen Mobilfunkanbietern, kann das dem Wert vielleicht auch noch unter die Arme greifen. Ich habe T-Mobile mal für mich mit etabliert. Vielleicht kann ich die gehobenen Gebühren damit dann wieder reinholen. You never know, baby. So, ansonsten war es das eigentlich schon. Lasst uns ganz kurz noch mal einen Blick auf die kommende Woche werfen. Nochmal relativ ruhig, ich habe das gerade schon angesprochen. Übrigens, geopolitisch gesehen, wird der NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli glaube ich, relativ viel Beachtung finden. Und zwar liest man immer wieder aktuell, dass das Thema Iran in den Hintergrund rückt und dass sich die Wall Street nicht ausreichend mit dem Thema Ukraine und Russland auseinandersetzt. Und zwar schreibt heute Morgen nochmals, wenn wir ganz kurz schauen, wo haben wir es hier, CNN, die Financial Times und CNN, dass die Ukraine die Russlands Energieinfrastruktur sehr, sehr stark beschädigt hat. In den meisten Regionen Russlands gäbe es mittlerweile Treibstoffschwierigkeiten, ein Angebotsengpass an Treibstoff. Gleichzeitig hören wir von CNN, dass Kiew erneut erheblich angegriffen wurde über das Wochenende mit Drohnen und Raketen am frühen Montagmorgen also auch. Und das im Vorfeld des NATO-Gipfels in der Türkei. Ihr habt ja sicherlich auch die ein oder andere Warnung gelesen, dass Russland eventuell auch eine Provokation der NATO vorhaben könnte. Hier wurde Polen unter anderem erwähnt. Also das Thema Ukraine und Russland spielt hier eine sehr stark übergeordnete Rolle. Und wird hier Beachtung finden. Wir lesen auch im Wall Street Journal heute Morgen, dass unser Kriegsminister Hegseth ja eigentlich mehr Truppen aus Europa abziehen wollte. Aber Rubio hat das letztendlich gesehen blockiert, wie auch andere führende Mitglieder des Weißen Hauses. Ja, spannend die Entwicklung hier, wie das letztendlich gesehen weitergehen wird. So, also in dem Sinne wünsche ich euch heute jetzt einen guten Handelsstart. Ich werde jetzt ab dieser Woche wieder die Closing Bell übernehmen, bin wieder regulär am Start, war schön mal ein paar Tage frei zu nehmen. Eine Opening Bell habe ich ja trotzdem gemacht und jetzt geht's wieder regulär weiter. Euch also einen guten Tag, bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.